ARD.
Zum ersten Mal seit 3 Jahren sprechen Russland und die Ukraine miteinander. Der russische Machthaber lud zu direkten Gesprächen mit der Ukraine in Istanbul, um dann aber selbst nicht zu kommen. Putin versetzt Selenskyj und Europa schaut zu. Das fragen wir heute den Vize-Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag und Vize-Chef der Atlantikbrücke, Norbert Röttgen. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major, den ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und den Autoren und Kolumnisten der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl. Guten Abend Ihnen allen zu Hause und auch hier Ihnen im Studio. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja. Was war das genau da in Istanbul? Tatsächlich der Beginn von möglichen Verhandlungen oder nur die Inszenierung derselben?
Donnerstag in Istanbul. Hier sollen die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland stattfinden. Gegen Mittag trifft Selenskyj in der Türkei ein. Putin bleibt den Gesprächen fern, schickt nur eine Delegation unter Führung seines Beraters Wladimir Medinsky. Ich bin da, sagt Selenskyj. Das ist ein klares Zeichen. Wenige Tage vorher, Bundeskanzler Merz und seine europäischen Amtskollegen in Kiew bei Selenskyj. Sie stellen Russland ein Ultimatum, fordern eine 30-tägige Waffenruhe, die umgehend in Kraft treten soll.
Wenn er sich auf dieses Angebot nicht einlässt, dann wird die Ukraine nicht nur weiter unterstützt, dann wird es auch ein weiteres Sanktionspaket geben.
Putin lässt das Ultimatum verstreichen. Sein Gegenvorschlag: direkte Gespräche in Istanbul. Die Reaktion der Europäer: zunächst keine neuen Sanktionen vor dem geplanten bilateralen Treffen. Am Freitag schließlich verhandeln die russische und die ukrainische Delegation. Für 1,5 Stunden. Man einigt sich auf einen Gefangenenaustausch, mehr nicht. Vom Ergebnis der Gespräche erfahren Selenskyj und seine europäischen Verbündeten im albanischen Tirana beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft.
Wir sind sehr enttäuscht, dass dies nicht stattgefunden hat. Es lag der Ball ausschließlich bei Russland. Es waren alle Bedingungen erfüllt, um ein gutes erstes Gespräch zu führen.
Und eine Waffenruhe? Die kommt für Russland offenbar gar nicht in Frage. 30 Tage, 60 Tage, egal. Zuerst Waffenruhe und dann Verhandlungen über Frieden, das sagen Leute, die keine Ahnung von Geschichte haben. In der Regel, wie Napoleon sagte, finden Krieg und Verhandlungen immer gleichzeitig statt. Am Tag nach den russisch-ukrainischen Gesprächen sterben bei einem russischen Drohnenangriff im Gebiet Sumy 9 Zivilisten.
Und heute Nacht gab es zudem die massivsten Drohnenangriffe in der Ukraine seit Beginn der vollumfänglichen Invasion. Herr Röttgen, ist das der Kommentar Russlands zu den Bemühungen in Istanbul?
Genau, so ist es. Es ist jetzt noch mal deutlicher geworden, was schon vorher klar war. Der Krieg ist das Mittel der Wahl von Putin. Er hat eine historische Mission, das russische Imperium wieder zu begründen. Er ist unter Druck geraten, weil die Europäer und Trump zusammen einen Druck ausgeübt haben, weil sie zusammen und gemeinsam agiert haben. Er konnte nicht einfach nichts machen. Und darum war das Gesprächsangebot sein Ausweichmanöver. Aber es war niemals, nach meiner Einschätzung, der Wille vorhanden, wirklich zu verhandeln. Sondern er musste etwas tun. Und dieser leere russische Stuhl in Wahrheit, der ist jetzt sichtbar geworden. Und insofern ist es gut, dass, und es zeigt, dass wenn die Europäer und Trump, die Amerikaner zusammen agieren, sie etwas bewirken können. Mhm. Denn Bewegung ist jetzt reingekommen. Sie ist ja noch nicht zu Ende.
Bleiben wir bei Putin. Was ist das für eine Strategie, sich erst gesprächsbereit zu zeigen und dann doch nicht Gespräche führen zu wollen? Ist das eine Falle gewesen?
Dass es Diplomatie im Prinzip gibt, ist ja im Prinzip schon mal gut. Aber ich glaube, dass wir ein völlig falsches oder ein völlig anderes Verständnis von Diplomatie haben. Die westlichen Staaten sehen Diplomatie als ein Mittel an, wo man redet, Gesprächsbereitschaft zeigt, Kompromisse schließt, um diesen Krieg zu beenden. Und wir sehen, dass aus russischer Sicht die Diplomatie, das Verhandeln, eigentlich nur ein anderes Mittel ist, um diesen Krieg trotzdem noch zu gewinnen. Wir haben in den letzten Wochen keine wirkliche Kompromissgemeinschaft gesehen, auch nicht in den letzten 3 Jahren. Es gab sehr viele Gespräche über das Getreideabkommen, über Gefangenenaustausche, aber es gab keine wirkliche Bereitschaft, Kompromisse zu schließen. Mhm. Die 30-tägige Waffenruhe, die im März vereinbart wurde, hat Russland abgelehnt. Die Waffenruhe jetzt, die Sie eben angesprochen haben, hat Russland abgelehnt. Es gab einen neuen Drohnenangriff, den größten seit Beginn des Krieges. Also wir müssen uns, glaube ich, klar machen, oder wir müssen anerkennen, dass Russland kein Interesse hat zu verhandeln, um den Krieg wirklich zu beenden, um Kompromisse zu schließen, sondern dass Verhandlungen letztlich ein anderes Instrument in der großen außenpolitischen Toolbox, in dem großen außenpolitischen Instrumentenkasten sind, um zu gewinnen. Also verhandeln nicht, um ein Problem zu lösen, sondern verhandeln, um letztlich zu siegen. Und das wird den militärischen Instrumenten gleichgeordnet.
Sie sind auch bei den Maximalforderungen geblieben. Ne?
Sie haben
sogar zu dem gesagt.
Sie haben sie erhöht. Also wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, gibt es den Gefangenenaustausch. Mhm. Der ist extrem wichtig, weil die ukrainischen Kriegsgefangenen in einem wirklich schrecklichen Zustand zurückkommen. Sie berichten von Folter, sie berichten von Misshandlungen. Und deswegen ist dieser Austausch wichtig. Aber diese Austausche haben über die gesamten 3 Jahre stattgefunden. Dafür brauchte es dieses Treffen nicht. Es gibt noch 3 andere Ergebnisse. Das eine ist, dass beide Seiten ihre Vorstellungen von Waffenstillständen austauschen wollen. Wann, wie, wo, wissen wir nicht. Und es gibt 2, die ich besonders bemerkenswert fand, 2 weitere Ergebnisse. Das eine, dass Russland in den Verhandlungen gesagt hat, wir können noch ganz lange Krieg führen. Im 18. Jahrhundert, schwedisch-russischer Krieg, über 20 Jahre, das kriegen wir auch hin.
Das ist eine Drohung.
Und das ist eine Drohung, dass sie länger weiterkämpfen wollen. Und das andere ist, dass sie gesagt haben sollen, wenn ihr Ukraine diesen aktuellen Vorschlag mit der Annexion der 4 Gebiete nicht anerkennt, dann wären es halt in Zukunft 5 oder 8. Mhm. Also letztlich haben sich die russischen Forderungen nicht nur bestätigt, sondern sie sind eigentlich noch verschärft worden. Jetzt kann man sagen, Verhandlungen ist immer so, wir legen Angebote auf den Tisch. Aber wenn wir uns die letzten 3 Jahre anschauen, deutet nichts, gar nichts auf eine Kompromissbereitschaft hin, sondern eher auf die Überzeugung, dass sie mit militärischen Mitteln diesen Krieg beenden können. Und angesichts der amerikanischen Bereitschaft, mit Russland eine Normalisierung der Beziehungen anzustreben, ohne dass Russland irgendwelche Konzessionen machen musste, sie reden jetzt über gemeinsame wirtschaftliche Beziehungen, über gemeinsames Ausbeuten der Arktis, der russische Botschafter ist zurück in Washington. Es ist ja auch der Anreiz für Russland sehr gering, jetzt Kompromisse zu machen. Die Normalisierung mit den USA läuft sowieso. Die Europäer machen jetzt nicht so großen Druck.
Gut, darüber wollen wir sprechen. Aber ich will erst noch mal verstehen, Herr von Fritsch, mit welcher Tour die Russen dort fahren. Denn wer ist dieser Melinski? Der Russland hat nicht seinen Außenminister geschickt, nicht seinen Verteidigungsminister, nicht den Geheimdienstchef, sondern den derzeitigen Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes.
Ja, Wladimir Melinski ist manches, aber sicher kein diplomatischer Unterhändler und ist vor allem kein politisches Schwergewicht. Und das zeigt eigentlich, worauf Russland zielt. Der ist schon einmal sozusagen in die Schlacht geworfen worden, und zwar ganz zu Beginn des Krieges, als der Westen ja alles unternommen hat, zu versuchen, in Verhandlungen Ende 21, Anfang 22 den Krieg zu verhindern, haben in einem ersten Schritt die Russen sehr seriöse Unterhändler geschickt, die abschlussbereit gewesen wären, auch fähig. Und dann haben sie, kurz bevor sie den Krieg begonnen haben, Herrn Medinsky geschickt. Und Herr Medinsky ist da, die Forderung in ziemlich höhnischer und provokativer Art und Weise auf den Tisch zu legen, wie Sie gesagt haben. Wir haben auch schon mal 21 Jahre Krieg geführt, das könnt ihr auch gerne haben. Und die Forderung noch mal zu überhöhen. In Wirklichkeit ist er einer der schlimmen Ideologen und Geschichtsfälscher der russischen Führung. Er ist dafür da, die Geschichte zu klittern. Er redet Stalin schön, er schreibt selber die Geschichtsbücher um. Er ist einer derjenigen, die die russische Herrschaft Putins legitimieren sollen mit einer verfälschten Geschichte, die nur darauf abzielt, Russland ist immer Opfer gewesen, hat nie etwas angerichtet. Das ist seine ganze Funktion. Aber er hat kein Gewicht zu Hause, wirklich. Und er hat einmal in einer sehr schönen Episode deutlich gemacht, wie er denkt. Da wurde ihm nachgewiesen, dass er war damals Kulturminister, mit viel Geld einen Propagandafilm über ein sowjetisches Geschichtsepos finanziert hatte, das erwiesenermaßen ausgedacht war. Und hat er gesagt, ja, das mag sein, dass das eine Legende ist, aber es ist eine heilige Legende. Und wer daran rührt, soll in der Hölle braten. Mhm. Aber mit einem solchen Geschichtsverständnis wird dieses Regime gegenwärtig legitimiert. Und wir sehen daran, wie Frau Major ganz richtig sagte, dass das Essentielle fehlt für das, was das Richtige wäre. Das Richtige ist natürlich ein Ende dieses Krieges in Verhandlungen. Da müssen wir alles dran setzen. Nur setzt es voraus, dass es eine Bereitschaft dazu gibt. Mhm. Und wir müssen uns klar machen, dass eine Lösung nicht in unserer Logik, sondern nur in Putins Logik funktioniert. Mhm. Und seine Logik ist nicht die einer abstrakten Harmoniebedürfnisses. Mhm. Für den ist Frieden für den völlig egal. Es gibt diesen schönen Satz aus dem russischen Sport: Russen lieben nicht Fußball, Russen lieben Sieg.
So, und das ist leider so ein bisschen die Situation. Er wird alles tun, den Sieg zu erreichen, solange er nicht in eine Situation kommt, in der der Druck so groß ist, dass er verhandeln muss. Und die müssen wir herstellen.
Wenn solche Leute geschickt werden, wenn es augenscheinlich keine Bereitschaft gibt, ernsthaft zu verhandeln, Herr Prantl, Sie gehören zu denen, die früh gesagt haben, es müsste viel schneller, viel früher verhandelt werden und gesprochen werden. Was kann das bringen?
Ich sehe in den Verhandlungen, die möglicherweise den Namen noch nicht verdienen, wie hier am Tisch gesagt wird, den Einstieg in den Einstieg. Und es ist der Versuch, von westlicher Seite etwas einzufädeln. Wie das nach dem Einfädeln weitergeht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man es probieren muss, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Welche Möglichkeiten zur Beendigung eines Krieges und zumal diesen Krieges gibt es? Der Siegfrieden der einen Seite, der ukrainischen Seite, ist unwahrscheinlich. Die Ermattung beider Seiten, Möglichkeit zwei, einen Krieg zu beenden, beide Seiten sind ermattet und haben dann deswegen Interesse daran, dass er endet. Die dritte Möglichkeit, Verhandlungen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Und mein Vorschlag, meine Überlegung ist, die Verhandlungen irgendwie leichter zu machen. Ich höre immer von Drohungen, von Sanktionen. Ich dachte mir immer, die Sanktionen wären schon ausgereizt. Jetzt höre ich, man kann noch was drauflegen. Ich frage mich, ob man die Sanktionen nicht auch als Verhandlungsmasse benutzen könnte, um zu sagen, wir bauen Sanktionen ab, wenn es gute, ordentliche Verhandlungen gibt.
Das ist ein interessanter Punkt und das ist sicher ein ehrenhafter Vorschlag. Nur wir haben ja jetzt schon gesehen, Frau Major, meines Erachtens, dass der amerikanische Präsident dergleichen schon getan hat und sehr viel Kompromisse, sehr viel Zugeständnisse in Richtung Russland gemacht hat. Und die Reaktion ist trotzdem keine andere.
Ja, und Sie haben die beiden Beispiele gesagt, unter Druck und dann verhandeln. Ich glaube, man muss hier verbinden. Wir wissen aus der Geschichte, dass Verhandlungen in der Regel dann beginnen, wenn beide oder alle Beteiligten mehr davon haben, den Krieg aufzuhören, als weiterzumachen. Wir haben jetzt seit 3 Jahren regelmäßig Verhandlungsangebote. Es gab die afrikanische Friedensinitiative, die vom Papst, es gab die chinesische. Es gab das Angebot vom US-Präsidenten, Russland ganz viel entgegenzukommen. Keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, Anerkennung der besetzten Gebiete. Also es gab diese ganzen Morgengaben oder diese ganzen Hinweise, die gab es schon. Und ich glaube, dahinter, dass eine der Herausforderungen für uns in Deutschland und Europa ist, anzuerkennen, dass sich die Prämissen komplett geändert haben und anzuerkennen, dass Russland imperiale Ziele hat. Imperial heißt Ausweitung der Macht, des Machtbereiches.
Aber deswegen muss ich doch auch versuchen, die Hand auszustrecken.
Aber die Hand ist seit 3 Jahren ausgestreckt. Und wir müssen, glaube ich, irgendwann anerkennen, ich glaube, wir machen uns etwas vor, indem wir glauben, dass Russland diesen Krieg beenden möchte. Genau. Es möchte ihn nur mit Sieg beenden. Und natürlich, ich bin vollkommen dafür, dass es weitere Gespräche gibt. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, wenn wir alles Russland geben, dass es dann einen Frieden gibt.
Frau Major, das ist nicht meine Position, Russland alles zu geben. Ich will nur, dass die Verhandlungen weitergeführt werden.
Was meinen Sie mit der ausgestreckten Hand? Was könnte das sein?
Möglicherweise den Vorschlag, der hier auf Ablehnung stößt, auch zu erwägen, Sanktionen abzubauen.
Das wäre alles gut, Herr Prantl, wenn es was bewirken würde.
Ich weiß es ja nicht. Sie wissen es auch nicht.
Doch, ich habe es 5 Jahre in Moskau probiert. Ich habe Wladimir Putin und Sergei Lavrov 5 Jahre gegenübergesessen. Ich bin 2014 nach der Annexion der Krim in Russland eingetroffen, habe den doppelten Ansatz gefahren. Auf die Verletzung des Völkerrechts gibt es klare Reaktionen. Aber lass uns gleichzeitig versuchen, alles zu unternehmen, das Ganze im Dialog zu lösen. Und Sie wissen, wo es hingeführt hat. Warum soll Wladimir Putin, wenn man ihm ein paar Sanktionen rüberwirft oder einen Teil der Ukraine, sich denn darauf einlassen? Es ist nicht seine Logik. Herr Prantl, Sie müssen in seiner Logik denken. Wir müssen ihn dahin bringen, dass er sich, wie Frau Major sagt, in der Situation fühlt, es ist für mich besser zu verhandeln, weil ich sonst meine Macht zu Hause zu
Herr von Fritsch, ich kann in den Kopf von Putin nicht reinschauen. Sie können es vielleicht, weil Sie ihm gegenüber saßen. Aber ich habe bestimmte historische Kenntnisse. Sie haben vorher schon angesprochen, wie lange Friedensverhandlungen und Friedensbemühungen gedauert haben. Ich rede jetzt nicht vom 30-jährigen Krieg, wo es 9 Jahre lang gedauert hat. Aber Friedensverhandlungen beginnen mühsam, beginnen zäh. Und ich muss aber auf die Wandlungen bei den Positionen der einzelnen Vertragspartner setzen.
Aber es gibt doch eine Frage. Was könnte Putin bewirken, der den Krieg begonnen hat, nicht gezwungen wurde, ihn begonnen hat?
Bestreite ich gar nicht.
Natürlich. Ich suche hier auch nicht den Streit. Was könnte ihn bewegen, von dem Krieg als Mittel der Politik, das er gewählt hat, Abstand zu nehmen? Was könnte der Grund sein? Die Sanktionen würden sofort alle aufgehoben werden. Das ist doch nicht der Grund. Die Sanktionen waren ja nicht da, sondern die sind eine Folge des Krieges. Also muss man fragen, was ist nach dem Verhalten Putins, nach seinen eigenen Aussagen, das Motiv seines Krieges? Und da ist ja eigentlich auch sehr klar, nämlich das, was Frau Major gesagt hat. Er hat eine historische Idee. Er akzeptiert nicht, dass Russland ein Land ist wie andere, sondern er sieht das russische Selbstverständnis darin, ein Imperium zu sein, das herrscht.
Möglicherweise ist es so, aber auch dann, Herr Röttgen, wenn ich eine Waffenruhe haben will, und das war der Versuch, eine Waffenruhe auszuhandeln, wenn ich dann gleichzeitig die neuen Sanktionen schon auf den Tisch lege. Das ist eine Art und Weise zu verhandeln, die mir, als Mediator sehr fremd ist. Ich war mal jemand, der Mediationen geführt hat. Ja. Wenn ich da die Pistole auf den Tisch lege und sage, wenn du nicht parierst, dann gibt es neue Sanktionen.
Dann auch beide das Ergebnis.
Genau. Die erste Waffenruhe war bedingungslos.
Darauf ist er nie eingegangen. Es gibt jemanden, der das vielleicht so versuchen möchte, wie Sie das zumindest hatte er schon angedeutet, der Dialog will und der ihm sehr entgegenkommen will. Das ist der US-amerikanische Präsident. Der ist morgen 10 Uhr seiner Zeit, 16 Uhr unserer Zeit verabredet mit Wladimir Putin zu einem längeren Telefonat. Der Kreml hat das bestätigt. Danach möchte Trump mit Zelensky telefonieren und auch noch mit NATO-Vertretern, wie es heißt. Mhm. Und in einem TV-Interview bei Fox News hat er begründet, warum nur er mit Putin diesen Dialog führen darf.
I have a very good relationship with Putin. I think we'll make a deal. We have to get together, and I think we'll probably schedule it. Because I'm tired of having other people go and meet and everything else. I think I'm the only one that's going to be able to do that one, and I think we'll do it fast, too. I think Putin is tired of this whole thing. He's not looking good, and he wants to look good.
Ja, Frau Major, bringen Sie Ordnung in den Wortsalat. Wir wissen, warum Putin nur mit Trump sprechen will, weil er auf Augenhöhe mit den Amerikanern verhandeln möchte. Warum aber will Trump nur mit Putin verhandeln?
Trump hat klar gemacht, dass sein Ziel ist, Kriege zu beenden und neue Partnerschaften aufzubauen. Und er hat ein offenbar ganz ehrliches Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. Er möchte dieses Sterben beenden und er möchte dieses Leid beenden. Ich glaube, was der Irrglaube ist, dass man das auf der Ebene einfach so lösen kann. Wir haben es in der ersten Präsidentschaft von Trump gesehen, er hat das mit Nordkorea probiert, es hat nicht funktioniert. Mhm. Und die Male, die er direkt mit Putin gesprochen hat, hat am Ende Putin seine Ideen durchsetzen können und nicht Trump. Und deswegen ist die große Sorge natürlich, dass die beiden Großmächte über den Kopf der Ukraine und der Europäer hinweg einen Abschluss finden, der die Interessen der Ukraine und der Europäer zutiefst zuwiderläuft. Mhm. Aber es gibt noch eine andere Dimension daran, die mich sehr besorgt, nämlich dass der Kern vom Putinismus und von den MAGA, also dem Trumpismus, sehr ähnlich sind. Das ist ein starker autokratischer Kern, das ist eine Abneigung der Freiheiten von Pressefreiheit bis zur Wissenschaftsfreiheit. Das ist dieses Großmachtstreben, wir Großen klären das und der Rest muss halt mitmachen. Und das ist etwas, was uns Europäer zutiefst besorgen sollte, wenn nämlich diese beiden doch sehr ähnlichen Ideologien über unsere Zukunft in Europa entscheiden. Und das beunruhigt mich in diesem ganzen Ansatz sehr stark.
Das ist interessant, weil es auf etwas hinausläuft, was ich vorher bei den drei Modellen Kriege zu beenden nicht erwähnt habe. Das schreibt der Geschichtsphilosoph Huizinga in seinem Homo Ludens. Er schreibt vom Fürstenduell. Und das, was hier passiert, erinnert mich doch sehr daran. Er sagt, das Fürstenduell ist ein Mittel, Kriege zu beenden, das hat es wohl nie gegeben, so steht es im Homo Ludens. Aber es ist immer wieder eine faszinierende und für uns etwas lächerliche Möglichkeit. Die Art und Weise, wie die beiden Potentaten hier miteinander umgehen, erinnert mich an so ein Fürstenduell.
Aber Vorsicht, Herr Brandt. Sie versuchen jetzt so freundlich ein Modell hier darzustellen, das uns zurücknimmt ins 19. Jahrhundert.
Nein, gar nicht. Ich will es nicht als gut darstellen.
Donald Trump,
ich will ist, Diplomatie
Wladimir
haben.
Putin, ist Wladimir Putin bereits auf den Leim gegangen, indem er sich in diese Großmachtlogik eindenkt, zu Lasten anderer. Wie im 19. Jahrhundert, die Dicken setzen sich zusammen, das ist Putins Idee, und die Kleinen können schauen, wo sie rechts und links von der Sofakante fallen.
Ich will ja, um das zu erläutern, was ich gerade sagte, ich will ja nicht, dass die im Fürstenduell artigerweise miteinander agieren. Ich will, dass die Diplomatie zum Zuge kommt, dass Friedensverhandlungen von Diplomaten geführt werden, von denen, die sich auskennen. Und dann wird dieser Friedensschluss oder werden diese Ergebnisse von den Staatsführern präsentiert, orchestriert, aber nicht ausgehandelt.
Die Europäer wollen sich ja jetzt einmischen. Ja, die wollen Sie haben es schon. Und jetzt hören wir auf, vielleicht können Sie uns aufklären, Herr Röttgen. Haben wir gehört, dass Friedrich Merz noch heute Abend gemeinsam mit Keir Starmer und Emmanuel Macron und Donald Trump ein Telefonat geführt hat, führen will. Ich weiß nicht, ob es schon stattgefunden hat. Können Sie das bestätigen?
Also nach meinem Kenntnisstand von einem Telefonat kurz vor der Sendung war noch nicht klar, ob es geführt wird. Es sah nicht so schlecht aus, aber ich habe keine genauen Informationen. Es ist jedenfalls nach dem Kenntnisstand noch nicht geführt worden.
Und welche Chancen sehen Sie, dass es den Europäern und dass es auch Friedrich Merz gelingen könnte? Es ist ja jetzt die ganze Zeit so ein Ziehen an Donald Trump. Ne? Genau. Wer hat zuletzt mit ihm geredet, damit er... Kann das was bringen?
Man muss man ehrlicherweise sagen, so genau weiß man das nie. Und man weiß auch nie, wenn man ihn sozusagen in der Hand hat. Das ist sowieso ein... Also ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, ob es dann morgen auch noch so ist. Aber es gibt eine Bewegung. Es gibt eine positive Bewegung, dass Trump, der ja erstmal wieder ein bisschen ausgebüxt ist, als Putin das Ausweichmanöver mit den Verhandlungen machte, haben ja die Europäer gesagt, es wird gesprochen, wenn nicht mehr geschossen wird. Das hat Trump nicht gesagt, sondern Trump hat sofort das angenommen, was Putin angeboten hat, zu sprechen. Und mein Kenntnisstand, mein Informationsstand ist, dass Trump im Moment bei den Europäern ist, in der Aufrechterhaltung der Forderung, so geht es nicht, Scheinverhandlungen anzubieten, sondern wir bleiben bei der Forderung, ein bedingungsloser Waffenstillstand, ansonsten wird es Sanktionen geben. Diese Linie wird von den Europäern und Trump dann aufrechterhalten, was gut ist.
Wollen wir mal sehen, Herr Pratte, ich sehe meinen Kollegen Wassily Golod in Kiew auf uns warten. Deswegen, wir wollen einmal wissen, wie in der Ukraine darauf geblickt wird, und schalten deshalb zu unserem Studioleiter nach Kiew. Guten Abend, Wassily. Wassily, was hörst du?
Guten Abend.
Was hörst du aus der ukrainischen Delegation? Beginnen wir erstmal bei den Verhandlungen in Istanbul. Wie die darauf blicken? In welcher Atmosphäre haben die stattgefunden? Mit welcher Erwartungshaltung sind die dahin?
Ich habe heute direkt mit Vertretern der Ukraine gesprochen, die am Verhandlungstisch in Istanbul gesessen haben. Sie haben es so beschrieben, dass es weder am Anfang noch am Ende einen Handshake gegeben hat. Man hat ja auch auf den Bildern gesehen, dass der Abstand zwischen den Delegationen sehr groß war. Die Tische waren weit entfernt. In der Tonlage ging wohl alles sehr sachlich über die Bühne, im Inhalt war es aber sehr, sehr scharf. Da gab es mehrere Momente, die mir im Kopf geblieben sind von den Schilderungen. Das eine war, dass die russische Delegation in Richtung des türkischen Außenministers nach seinen Eingangsworten sagte, dass sie nur das Mandat habe, mit der Ukraine zu sprechen. Das heißt, die Türkei solle doch bitte den Mund halten. Und in Richtung der ukrainischen Delegation gab es zu Beginn von Medinsky die Formulierung, dass man wissen, dass einige am ukrainischen Tisch Angehörige verloren hätten in dem Angriffskrieg. Und wenn man sich nicht an die russischen Forderungen halten würde, dann würden es noch mehr Angehörige werden, die sterben. Und ansonsten blieb es bei den Maximalforderungen. Also es wurde klar gesagt, wenn sich die Ukraine nicht darauf einlasse, dann kommen weitere Regionen dazu. Konkret wurde die Region Kharkiv genannt, die Region Sumy. Es war insgesamt so, dass die ukrainische Delegation zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hatte, dass Russland überhaupt eine Waffenruhe wolle, dass diese Delegation das Mandat hatte, eine Waffenruhe zu verhandeln, sondern es ist vielmehr der Eindruck entstanden, dass Russland die Strategie verfolgt, wie schon zu den Minsk-Verhandlungen, Gespräche zu führen, die Dinge am Verhandlungstisch in die Länge zu ziehen, um gleichzeitig weiter Krieg zu führen und auf dem Schlachtfeld die militärischen Ziele zu erreichen.
Deshalb will Donald Trump morgen, ich habe schon gesagt, mit Wladimir Putin telefonieren, aber schon heute Abend, und da können wir jetzt mal ein Foto einblenden, hat der im Rahmen der Amtseinführung des Papstes in Rom der Vizepräsident J.D. Vance mit Zelensky ein Treffen gehabt. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem letzten Treffen, das wir noch alle in Erinnerung haben, nämlich im Oval Office, als Zelensky so gedemütigt wurde, sieht es zumindest nach einer freundlicheren Atmosphäre aus. Was weißt du darüber?
Ja, es ist sichtbar besser gelaufen als im Oval Office. Das, was wir aus dem Zelensky-Umfeld gehört haben, ist, dass es ein ruhiges Gespräch war, dass es aber nicht besonders in die Tiefe gegangen ist. Vance hatte nicht das Interesse, groß über die Modalitäten für die Feuerpause zu sprechen, hat gesagt, das ist Chefsache, darum kümmere sich Donald Trump. Es ging um die aktuelle Situation an der Front und auch beim Thema Sanktionen, was Zelensky wichtig war und der ukrainischen Seite wichtig war, wollte Vance nicht ins Detail gehen. Das heißt, es war eher eine Art Höflichkeitstreffen, als dass etwas Konkretes dabei rumgekommen ist.
Wir wissen nicht, ob die Amerikaner verlässliche Partner der Ukraine bleiben. Wir wissen, dass die Europäer verlässliche Partner sind. Was erwartet das vielleicht noch ganz kurz zum Schluss Zelensky jetzt von den Europäern und auch von Kanzler Merz?
Zelensky hat die Hoffnung, dass die Europäer ihre Worte wahrmachen, dass die Sanktionen kommen, und zwar nicht nur dieses 17. Sanktionspaket, was ja bereits vorbereitet ist auf europäischer Ebene, sondern auch das 18. Sanktionspaket, das wesentlich schärfer ist. Aber die Anzahl der Sanktionspakete, da guckt man auch aus ukrainischer Sicht mit einer erhobenen Augenbraue drauf, zeigt, dass es eben nicht bisher die Wirkung entfacht hat. Das heißt, man wünscht sich schon einerseits schärfere Sanktionen, man wünscht sich, dass man weiter als Europäer mit einer Stimme in Richtung USA spricht. Denn klar ist, zum gegenwärtigen Zeitpunkt braucht es die USA. Zum anderen wünschen sich die Ukrainer und nicht nur allein Präsident Zelensky, sondern die Mehrheit der Menschen hier mehr Unterstützung, mehr militärische Unterstützung, um gegen den russischen Druck an der Front, aber auch gegen die Zivilisten, was die Luftangriffe angeht, sich besser verteidigen zu können, sich effektiver schützen zu können.
Danke, Vassili Nakhiev, für deine Einschätzung. Und ich nehme den Ball sofort auf und spiele ihn zu Herrn Röttgen. Da hat Friedrich Merz mit seinen Kollegen ein Sanktionspaket angedroht für den Fall, dass es keine Waffenruhe gibt. Da war, glaube ich, das erste Ultimatum in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann hieß es, das soll im Laufe der Woche kommen, nachdem es nicht eingetreten ist. Und jetzt heißt es, dieses Sanktionspaket, das 17., wird am Dienstag kommen, in Kraft treten. Und das ist ein Sanktionspaket, das lange in Arbeit ist. Wer bitteschön soll bei so einer Ultimatumsandroherei Angst bekommen, die immer wieder hinausgezogen wird?
Aber ist erstens berechtigt und zweitens ist dieses 17. Paket nicht das, was angekündigt worden ist, weil es schon vorher bearbeitet wurde. Es sollte auch gar nicht bestritten und anders dargestellt werden. Es ist das Bemühen der Europäer und das Ehrliche, ihre Politik durchzusetzen. Das ist nämlich Druck auf Putin, ökonomisch durch Sanktionen und bessere Unterstützung der Ukraine militärisch. Und gleichzeitig den amerikanischen Präsidenten dabei an unserer Seite zu halten. Und das ist sozusagen ein bisschen das Hin und Her, das sie praktizieren. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat, wie eben ja schon zitiert, gesagt, wenn die Feuerpause nicht kommt, dann gibt es die Sanktionen. Er hat es auch dann noch mal gesagt. Dann kam aber
es gab keine Sanktionen.
So, und die kam, und auch gab keine es nicht. Da haben sie die gab es nicht. Sie gab es nicht, weil die Europäer anderen Sinnes geworden sind, sondern weil Trump auf das sozusagen sich in die Falle von Putin hat führen lassen und sich auf die Verhandlungen eingelassen hat. Mit dieser Bewegung von Trump war wiederum sozusagen die Sanktion dann nicht vereinbar. Und darum ist es jetzt das fortdauernde Bemühen, Trump an der Seite der Europäer zu haben für diese Politik. Wenn es gelänge, jetzt muss man ja abwarten, was aus dem Gespräch kommt, wenn Trump nun zum Ergebnis kommt, dieser Putin zieht mich hin, der tanzt mir auf der Nase herum, er legt mich rein, er hält mich hin. Und es käme zu amerikanischen Sanktionen, dann wäre das der Erfolg, den wir brauchen und den wir wollen, den die europäische Diplomatie anstrebt. Und die wiederum würde auf Putin Eindruck machen,
ja, weil er sieht, Trump Zusammenspiel scheint ja aus europäisch-amerikanischer Sicht Sinn zu machen, Sinn zu ergeben, aber im Kreml lacht man sich doch scheckig darüber.
Nein, durchaus nicht. Wir müssen ja nicht nur schauen, sozusagen das Tagesgeschäft machen mit Sanktionen heute, morgen oder übermorgen, nehmen wir sie im Moment zurück, weil Herr Trump gesagt hat, nein, wir verhandeln auch ohne Waffenruhe, Verhandlungen per se sind gut nochmal, sind richtig, sondern wir müssen auf den Effekt von Sanktionen schauen. Bringen die Sanktionen was? Es wird oft so salopp gesagt, die Sanktionen bringen doch gar nichts. Der Effekt ist ungeheuer. Der Effekt ist ungeheuer auf die russische Volkswirtschaft. Russland hat nach einem ungeheuren Wachstum durch gesteigerte Militärausgaben der vergangenen Jahren im Moment eine zivile Rezession. Russland hat eine Inflation von 10%. Die Nationalbank hat einen Leitzins, zu dem sich andere Banken Geld leihen können, von 21%. Da investiert niemand, nimmt keine Privatperson an Kredit mehr auf. Die Inflation für Lebensmittel liegt bei über 12%. Der Kartoffelpreis hat sich vervielfacht seit einem Jahr. Mhm. Also man kann ganz viele Indikatoren aufführen. Und Russland muss diesen Krieg finanzieren. Das ist entscheidend. Darauf müssen wir zielen. Russland hat früher bis zu 50% seines Haushalts durch Einnahmen aus Öl und Gas bestritten. Da sind wir bei 27% nur noch. Was macht man? Man geht in die Reserven. Die Reserven sind zu 2/3 seit Kriegsbeginn aufgefressen auf Deutsch. Das heißt, das ist eine Frage der Zeit. Das hält auch Wladimir Putin nicht ewig durch. Er spielt das Spiel, wer hält länger die Luft an? Und wenn wir als Westen beieinander bleiben, und da sind wir eben bei dieser Sprunghaftigkeit von Trump als Problem, wenn wir beieinander bleiben, sind wir in der Lage, Wladimir Putin an einen Punkt zu bringen, wo er abwägen muss, kostet mich die Fortsetzung des Krieges so viel Geld, dass ich mir nicht ständig die Zustimmung der Menschen kaufen kann. Dann ist meine Macht gefährdet. Und dann haben wir, Herr Brandli, Voraussetzungen für gute Verhandlungen. Dann ist Putin verhandlungsbereit. Das wollen wir ja. Dann haben wir ihn an den Punkt, wo er reden
wird. Sie wollen momentan gar nicht verhandeln. Sie
natürlich, wollen warten bis... Natürlich. Wir können ihn ständig austesten. Wir haben es ja gerade gemacht. Und es haben alle gemacht. Frau Major hat sie alle aufgezählt. Sogar die Chinesen. Ja? Der UNO-Generalsekretär ist mit einer blutigen Nase nach Hause gefahren. Brasilianer, Indonesier, Inder, alle haben es probiert. Immer wieder neue Anläufe. Der Westen, wer hat denn alles mit Putin telefoniert? Was hat Olaf Scholz sich Vorwürfe machen lassen müssen, weil er telefoniert hat? Alles gut und richtig. Aber wir sehen, auf der anderen Seite will jemand.
Vielleicht brauchen wir einen stärkeren Mediator. Es hat sich ja jetzt auch der Heilige Vater heute ins Amt eingeführt, er hat angeboten. Vielleicht wäre es tatsächlich eine Möglichkeit. Sie haben aufgezählt, was schon alles vergeblich versucht worden ist. Hier ist möglicherweise ein Angebot, dem man nachgehen sollte, nachdem offenbar auch Donald Trump einigermaßen beeindruckt war von den Feierlichkeiten, von diesem heiligen Hollywood, der sich da im Vatikan gezeigt hat. Es ist problematisch, auf den Trump zu setzen, wenn man nicht wusste, was das Wort erratisch bedeutet. Dann weiß man es, seitdem dieser Mann Präsident
ist. Aber er ist nun mal da.
Er ist nun mal da. Und die Frage ist, etwas Aktuelles einzuführen, ob ich dem Mann die 5% als Morgengabe für die deutschen Verteidigungsausgaben vor die Füße legen sollte, das weiß ich nicht so recht.
Aber Herr Antel, was mich überrascht,
das ist nicht für den, das ist für uns.
Ja. Was mich überrascht daran ist, dass Sie davon auszugehen scheinen, dass Russland ein ehrliches Interesse an einem Kompromiss und an einem Frieden hat. Und da ist für mich die Frage, wir haben doch seit 2014 und der Annexion der Krim und seit der Vollinvasion 2022 gelesen, gesehen, gehört, dass Russland seine Ziele sehr klar ausgebreitet hat. Und wir haben all die Bemühungen gesehen, Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und irgendwann muss man vielleicht mal anerkennen, wenn Russland Nein sagt, dass es möglicherweise auch Nein meint.
Dann meinen Sie, wir brechen ab.
Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine nur, dass wir uns ehrlich machen müssen. Sie haben das Gefühl, oder Sie vermitteln mir den Eindruck, wir haben es einfach nicht doll genug probiert. Und wenn all die Initiativen, die wir hier mehrfach aufgezählt haben, zeigen, es gibt ganz viel. Und was mich interessieren würde, ist, wo sehen Sie die empirische Evidenz, wo sehen Sie die Beispiele, wo sehen Sie die Ansatzpunkte, dass Russland ein Interesse hat, diesen Krieg anders als mit einem Sieg zu beenden. Und ich sehe dabei überhaupt nichts. Und wenn man sich jetzt die letzten Tage anschaut, muss man aus russischer Perspektive sagen, alles, was Sie eben beschrieben haben, Herr Röttgen, war doch ein riesengroßes Durcheinander. Und man überlegt, wer hat eigentlich jetzt was gesagt? Waffenruhe? Man weiß es nicht mehr. Aber der Westen steht schlecht da.
Ich denke,
und wir wissen im Lang hinein, wissen wir nicht, wie lange Trump an unserer Seite ist. Wir sehen aber,
dass Russland sehr klar gesagt hat, wir trennen den russisch-amerikanischen Reset, die Normalisierung, von dem Ukraine-Dossier. Wir machen gerne den Reset weiter und die Ukraine verzögern wir und irgendwann fällt es hinten runter. Wir sind gut mit den Russen und die Europäer haben halt Pech gehabt. Und das ist doch das Risiko dabei.
Und das ist das Risiko. Das müssen wir verhindern.
Du kannst viel Geld bei mir verdienen,
Donald. Wir können zusammen Arktis machen, wir können zusammen Wirtschaft machen.
Donald verdient sein Geld anderswo.
So, und was, aber können wir einmal bei den Sanktionen bleiben? Was würde jetzt helfen? Also die Europäer haben verschiedene Handhaben. Ein sehr umstrittenes Projekt ist die Konfiszierung russischer Vermögen. Da haben Sie als Opposition sehr lautstark gefordert, dass das passieren muss. Jetzt höre ich von dem Außenminister, von dem neuen Außenminister, dass das noch geprüft werden müsse und dass man Putin womöglich im Unklaren darüber lassen. Kommt das jetzt oder nicht?
Ich kann nicht sagen, ob es kommt. Ich kann nur sagen, dass meine Meinung sich nicht geändert hat. Mhm. Das ist sicherlich eine schwierige Frage. Also vielleicht muss man es noch kurz sagen. Ja. In europäischen Staaten, vor allem in Belgien, aber auch ein bisschen in den USA, von den Autoritäten, den Nationalbanken, sind rund 300 Milliarden Euro russisches Staatsvermögen beschlagnahmt worden, eingefroren worden. Und nun ist die Frage, lassen wir es eingefroren? Beschlossen worden ist schon, die Zinsen aus diesem Vermögen einzusetzen, zu nutzen, zur Unterstützung der Ukraine. Aber die weitergehende Überlegung ist natürlich, dieses Vermögen, diese 300 Milliarden Euro zu nutzen, um daraus ein Kapitalmarktinstrument zu machen und dann mit viel größeren Summen die Ukraine unterstützen zu können. Das hat rechtliche Fragen, andere Fragen. Das ist lange diskutiert. Meine Überzeugung ist, auch die vieler anderer in Europa, bislang auch der amerikanischen Regierung, dass es ein richtiger, deutlicher Schritt wäre.
Wie sieht es der Bundeskanzler?
Der Bundeskanzler, weiß ich nicht, ob er hat, glaube ich, gesagt, das, was Sie eben zitiert haben, es war eher der Bundeskanzler als der Außenminister.
Jedenfalls, er wollte es prüfen, aber er hat sich nicht dezidiert.
Er hat sich in der Sache noch nicht dazu dezidiert geäußert. Er hat auf rechtliche Fragen hingewiesen, die geprüft würden, aber diese Prüfung ist nicht abgeschlossen. Das ist der jetzige Stand. Meine Position, die Position von vielen anderen, ist, dass das jetzt angemessen, richtig und notwendig ist. Es muss diese Unterstützung für die Ukraine stattfinden, militärisch, zivil. Es ist der klare Angriffskrieg Russlands. Das ist ein einmaliger Fall, kein Präzedenzfall für irgendwas anderes. Und darum wäre das richtig, dies zu tun. Mhm. Das ist meine Position, aber es ist noch keine Entscheidung der Bundesregierung.
Was würde das bringen?
Ja, es würde die Unterstützung auf eine andere finanzielle Basis stellen. Und es wäre natürlich auch ein Signal, dass ein Angriffskrieg Folgen hat. Was Sie eben beschrieben haben, ist ja eigentlich ein klassischer Zielkonflikt. Warum sind Frankreich und Deutschland so zögerlich? Weil sie Sorgen haben, dass damit die Investitionssicherheit in Frage gestellt wird und andere nicht mehr investieren wollten.
Dass niemand mehr sagt, ich investiere mein Geld
Angst
nicht mehr.
Haben, vielleicht wird es dann irgendwie auch geschlagen. Genau. Mhm. Man muss aber auch sagen, was das andere Ziel ist, nämlich zu sagen, es gibt einen Angriffskrieg und man kann es offensichtlich machen und es passiert dann nichts. Das ist ja die andere, zu sagen, der andere Ziel, nämlich zu sagen, es muss doch eine Konsequenz für Russland geben. Und meine Sorge in der Debatte ist so ein bisschen, dass wir immer darauf gucken, was passiert, wenn wir das beschlagnahmen. Wir gucken aber nicht darauf, was die Folgen von Nichthandeln sind. Und Nichthandeln heißt halt, es passiert ja auch was. Das heißt ja nicht, dass nichts passiert, sondern dass im Endeffekt international der Eindruck entsteht, ja, also die Europäer trauen sich nicht, damit kommt man durch, das geht. Und das ist, aber diesen Zielkonflikt, den Sie eben beschrieben haben, der ist hart, der ist schwierig zu lösen. Man muss ihn, glaube ich, so klar einmal beschreiben.
Wie wichtig, keine Einigkeit. Wie wichtig ist, dass die Amerikaner mit dabei sind? Jetzt höre ich aus den Vereinigten Staaten vom Senator Lindsey Graham, er habe 70 Unterzeichner auch für ein Sanktionspaket vereint. Wie sicher?
Ein scharfes.
Ja, das ist
ein extrem scharfes.
Das ist entscheidend. Und da lässt sich was machen. Wir müssen gar nicht nur über Beschlagnahme von Vermögen sprechen. Ja. Wir haben auch andere Möglichkeiten. Mhm. Es gibt sehr viele Verfahren Russlands, die Sanktionen zu umgehen. Da kann man noch sehr viel bewirken. Es sind nicht alle russischen Banken bislang sanktioniert. Bestimmte Zulieferteile zur russischen Maschinenbauindustrie sind noch nicht sanktioniert. Man kann immer noch sehr viel machen. Mhm. Und die Amerikaner dabei zu haben, ist natürlich deswegen wichtig, weil sie der dickste Tanker auf dem See sind. Ja. So, sie haben die wichtigsten Handelsbeziehungen, sie haben die größte Unterstützung für die Ukraine bisher geleistet. Wenn Donald schlecht geschlafen hat, aufwacht und sagt, ich stelle das alles ein und Wladimir ist mein Freund, dann können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Es bringt alles nichts.
Also wenn ich finde das sehr, sehr bedeutsam. Lindsey Graham ist ein Anhänger, ein Unterstützer von Trump, ein einflussreicher republikanischer Abgeordneter, der nach eigenen Aussagen über 70 der insgesamt ja 100 Senatoren für ein sehr, sehr scharfes Sanktionsgesetz gegen Russland zusammen hat. Und das ist da. Er aktiviert sozusagen diesen politischen Willen nicht, aber es drückt aus im Kongress, im Senat, ist eine große Mehrheit, mehr als eine Zweidrittelmehrheit, für einen erheblich verschärften Sanktionskurs. Das ist ein Element auch in der Meinungsbildung von Trump. Das ist extrem wichtig und zeigt, dass sozusagen die Parlamente oder hier der Senat auch eine wichtige Rolle in der außenpolitischen Willensbildung und der Kooperation mit Europa hat.
Aber es bleibt die Frage, ob Trump das wird mittragen.
Langfristig mitmacht.
Das ist noch offen, aber es steht im Raum. Und wir müssen so vorgehen.
Warum machen wir das Ganze? Es ist richtig, es zu machen, weil wir in der Logik Putins ihn in die Bereitschaft führen müssen, zu verhandeln. Ja. Um nichts anderes geht es. Wir wollen ein Verhandlungsende, aber wir müssen Putin dahin bringen, dass er bereit ist. Das wird er nur bereit sein, nochmal, wenn ihm das Geld ausgeht, nicht nur Krieg zu führen, sondern seine Macht zu halten.
Und das ist die Macht. Da sitzen lauter Leute am Tisch, die ganz genau wissen, was Putin denkt. Und ich frage mich immer, ob es wirklich so ist. Ich bin, ich war kein Botschafter dort. Aber ich frage mich tatsächlich, ob diese Logiken, die Sie unterstellen, diese Machtausweitungsfantasien, ob wir wirklich uneingeschränkt davon ausgehen müssen.
Da trauen Sie ihm doch einfach, dem, was er sagt.
Das hat er geschrieben.
Er hat es auch aufgeschrieben, was er will.
Was sind denn Ihre Anhaltspunkte für ein anderes Vorgehen?
Ich frage mich immer, ob es gibt da das schöne Wort von der psychologischen Kriegsführung, das wichtig ist. Und ich frage mich immer, ob so etwas wie eine psychologische Friedensführung möglich wäre. Deswegen habe ich eingangs davon gesprochen, bei den Sanktionen zurückhaltend. Sie gehen alle davon aus, Sanktionen müssen gesteigert werden ad infinitum. Dann wird der Putin so gepresst sein, dass er nachgibt. Ich glaube daran nicht. Ich glaube auch, dass die Sanktionen uns, wenn ich ein Fazit ziehe, uns auch bisher massiv geschadet haben.
Aber Herr Prantl, wenn es schon so viel Entgegenkommen gab, wie Aufgabe NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, Anerkennung der Gebiete, und wo es hat alles
das
nichts...
Das Entgegenkommen meinen Sie jetzt Trump?
Trump gegenüber Putin, das waren ja zentrale Forderungen. Und es hat sich trotzdem nichts bewegt. Warum hat es nichts gebracht, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, Sie sagen uns ja de facto, alles das, was der russische Präsident und was seine Regierung sagt und schreibt, müssen wir nicht ernst nehmen. Genau. Das ist ja schon ein bisschen irritierend.
Das sage ich nicht. Ich sage sozusagen, ich nehme es ernster als das, was Trump sagt.
Und, aber er hat doch beispielsweise auch...
Womöglich geht es dem Putin ähnlich. Sie wissen ja alle so genau, was Putin denkt. Nein. Aber wenn er Angebote macht, der Trump macht Angebote, Sie haben sie geschildert, sind es die Angebote, die sozusagen die Friedensverhandlungen vorbereiten oder sind es die spontanen, unüberlegten, nicht... verlässlichen Aussagen dieses US-Präsidenten.
Wo sehen Sie Anhaltspunkte, dass Putin ein wirkliches Interesse am Kriegsende und Kompromissen hat? Was sind Ihre Anhaltspunkte, das zu glauben?
Wissen Sie, Friedensverhandlungen, glaube ich, laufen so, dass ich einfach zu verhandeln beginnen muss, um auszuloten, was passiert, um auszuloten, wie auf bestimmte Maßnahmen reagiert wird. Ich sehe, wenn ich die Geschichte von Friedensverhandlungen sehe, wie lang das Einfädeln von Verhandlungen dauerte. Jetzt beobachten wir die Ereignisse in Istanbul, haken sofort ab und sagen, das ist ein bloßes Schauspiel, die sind nicht wirklich interessiert. Herr Prattl, und ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen länger abwartet.
Ich gebe Ihnen völlig recht in unserer Logik. Aber wir müssen uns doch im internationalen Bereich in die Logik desjenigen versetzen, mit dem wir es zu tun haben. Die Frage, ist er überhaupt friedens- und verhandlungsbereit? Und
das würde ich gerne ausgelotet haben.
Herr Prantl, ich persönlich habe es 5 Jahre lang in Moskau ausgelotet, ohne Ergebnis, wie wir wissen. Kann man sagen, vielleicht habe ich es schlecht gemacht. Aber wir wissen, was rausgekommen ist, weil er sich nicht unter Druck gefühlt hat. Weil wir nicht in der Lage gewesen sind, ihn an den Punkt zu bringen, wo er irgendwo hätte nachgeben müssen. Musste er nicht. Und bei allem, was man ihm jetzt ein Angebot macht, würde ich sagen, vielen Dank dafür und hier sind meine übrigen Forderungen. Er hat heute Nachmittag ein Fernsehinterview gegeben, hat er alles wieder auf den Tisch gelegt. Und es geht ihm eben nicht nur um die Ukraine, es geht ihm um ihre und meine Sicherheit in Europa. Er will Europa schwächen, er will, dass die Amerikaner sich rausziehen. Er will aus seiner Sicht die Welt zurückführen ins 19. Jahrhundert. Und wir haben es alle, noch einmal, wir haben es alle mehrfach ausgetastet. Wir sind alle in Moskau gewesen. Moskau sitzt auf den Händen und wartet, bis es gewonnen hat.
Wenn Sie sagen, lieber Herr von Fritsch, ins 19. Jahrhundert zurückführen, dann denke ich, wenn wir so reagieren, dass wir uns selber auch ins 19. Jahrhundert zurückführen, indem wir das Wettrüsten wieder ausnehmen.
Wir müssen ihn in unserer Logik zurückholen ins 21.
So, und wir stehen.
Wenn die Logik des 21. Jahrhunderts heißt, dass wir uns wettrüsten, dass wir uns totrüsten, dass wir Frieden mit immer mehr Waffen schaffen wollen, dann ist es nicht die Zukunft, die ich mir vorstelle.
Die Frage ist, vor welchen Alternativen wir
sprechen. So, und wir sprechen heute nicht nur über Putin, sondern auch über Europa und versuchen auszuloten, wie wir aus dieser Ohnmacht herauskommen. Und deshalb möchte ich in diesem Zusammenhang an einen weiteren Krieg erinnern, zu dem wir jetzt noch einmal kurz blicken müssen, der unendliches Leid und inzwischen auch eine Hungersnot mit sich bringt und der dieses Wochenende neu eskaliert ist. Deswegen wollen wir jetzt zum Schluss der Sendung da noch mal hinblicken. Israel hat eine neue große Bodenoffensive gestartet. Und die Soldaten, die dort den Hamas-Terror bekämpfen sollen, die sollen, und das ist neu, nicht wieder zurückgezogen werden, sondern dort bleiben.
In der Nacht zu Samstag fliegt Israel verstärkt Luftangriffe auf Gaza. Sie sind Teil einer Großoffensive, die Premierminister Netanyahu bereits Anfang Mai ankündigte. Das Ziel sei, die im Gazastreifen herrschende Hamas zu besiegen und die Freilassung der letzten festgehaltenen Geiseln zu erreichen. Dafür sollen diesmal weite Teile des Gazastreifens dauerhaft besetzt werden. Wir besetzen Gaza, reinigen es und übernehmen Kontrolle in allen Gebieten, die wir besetzen. Für die Bevölkerung bedeutet dies eine Verschärfung der ohnehin katastrophalen humanitären Lage. Seit Ende Februar blockiert Israel sämtliche Hilfslieferungen nach Gaza. Einer 500.000 Menschen droht der Hungertod. International steht die neueste Offensive stark in der Kritik. Was Benjamin Netanyahus Regierung heute tut, ist inakzeptabel. Und die humanitäre Krise ist die schlimmste seit letztem Oktober. Was passiert, ist eine Schande. Klare Worte aus Frankreich. In Deutschland formuliert man eher vorsichtig.
Es ist eine humanitäre Verpflichtung, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aller Beteiligten, und ich betone aller Beteiligten, dass eine Hungersnot in der Region schnellstmöglich abgewendet wird.
Und jetzt höre ich gerade, dass Israel wohl jetzt doch Hilfslieferungen in den Gazastreifen zulässt. Für den Moment, das will ich noch dazu sagen, Herr Röttgen. Der Außenminister Johann Wadephul war in Israel. Er hat sich dort auch geäußert. Er hat sich vorsichtig geäußert, er hat Kritik geübt. Er hat hinterfragt, ob diese Militäraktion langfristig der Sicherheit Israels diene. Ist dieser Ton angemessen angesichts der dramatischen Lage im Gazastreifen?
Ich glaube, dass also erstmal ist diese, will ich das auch selber aussprechen, das ist eine fürchterliche menschliche Situation schon jetzt für sehr viele Menschen, für sehr viele unschuldige Menschen. Kinder, Babys tragen bestimmt keine Schuld, ihre Mütter im Zweifel auch nicht, die seit Anfang März nicht mehr versorgt werden mit Nahrung, und die medizinische Versorgung ist auch eine Katastrophe. Das ist eine Lebenssituation jenseits allem Politischen, dass Hamas am 7. Oktober fürchterlichste Verbrechen begangen hat und die Geiseln weiter hat. Jenseits allem Politischen verdient kein Mensch, so zu leben, wie viele Menschen dort leben, vegetieren müssen und viele auch schon gestorben sind.
Macron sagt, es ist eine Schande. Ist das zu scharf?
Das ist jetzt wieder eine politische Bewertung. Ich wollte aussprechen, das ist ein fürchterliches Leid und auch ein Sterben, was stattfindet. Und das muss beendet werden. Ja. Und es muss alles getan werden, dass es sich nicht weiter ausweitet. Sie haben eingeleitet mit der Frage der Ohnmacht. Ich habe vielleicht etwas gezuckt. Ich finde, dass wir in Europa nicht ohnmächtig sind, noch etwas tun, mehr tun können. Die Frage ist, welchen Einfluss hat die Politik, die deutsche Außenpolitik, auf dieses Kriegsgeschehen, auf die Region? Und wir haben dort nicht viel Einfluss. Das gehört zur Lage dazu. Wir haben so wie ohnehin den ganzen Nahen Osten, glaube ich, als strategischen Gegenstand unseres Einflusses vernachlässigt. Da muss ein Neuanfang her. Ich glaube, das Wichtigste, was wir beeinflussen können, ist, mit unseren israelischen Gesprächspartnern vertraulich aus einer aus einer Verbindung heraus, dass wir an der Seite Israels stehen, dass wir Freunde sind, dass wir Freunde sein werden, dass wir uns der Sicherheit Israels selber als Staat verpflichtet haben, das gibt es kein anderes Beispiel dafür überhaupt, dass wir aus dieser Verbindung heraus auch Fragen stellen, unsere Sorgen äußern, die sowohl die menschliche Situation, aber auch die politische Strategie anbelangt, und dass wir das in einer Situation des Vertrauens tun, damit uns zugehört wird und dadurch Einfluss ausüben können. Ich glaube, das hat Johann Wadephul gemacht. Das ist auch ein Stilwechsel. Und ich glaube, dass das der Einfluss ist, den wir ausüben können und sollen und auch tun.
Fällt das unter psychologische Friedensführung, damit behutsam umzugehen?
Behutsam und ruhig, ja, aber deutlich und markant. Ja. Und diese deutliche und markante Kritik an Netanyahu, an der Art und Weise, wie er in Gaza vorgeht, ist ein Freundschaftsdienst und eine Pflicht zugleich. Es gibt den wunderbaren Satz von Yitzhak Rabin, dem Vorvorgänger von Netanyahu und Friedensnobelpreisträger von 1995. Verhandeln, als gäbe es keinen Terror, und den Terror bekämpfen, als gäbe es keine Verhandlungen. Der Netanyahu verhandelt nicht. Er vernichtet in Gaza. Er vernichtet Leben. Er vernichtet das Leben der Geiseln, der israelischen Geiseln. Er vernichtet das Leben von Frauen, Kindern. Und diese Vernichtung muss ein Ende haben. Genau. Sie haben es ja beschrieben. Und da braucht es eine deutliche Kritik. Ja, ja. Die Kritik ist freundschaftlich, weil wir in Freundschaft leben zu Israel. Aber wir leben nicht in Freundschaft zur Politik von Netanyahu.
Ist die Kritik zu wenig deutlich? Was sagt der Diplomat?
Ja, zunächst mal stimme ich hier ganz Sam Prantl zu. Denn wir sind zu dieser Kritik auch gegenüber jenen Teilen der israelischen Öffentlichkeit und Gesellschaft, den Großen, verpflichtet, die ja in scharfer Opposition zur Politik Netanyahu stehen. Ich finde, das ist auch das ergibt sich aus unserer besonderen Verbundenheit und Freundschaft zu Israel. Und es gibt auch eine Verpflichtung der Politik, finde ich, bei uns klar zu sprechen, um auch bei uns der Bevölkerung deutlich zu machen, wo deutsche Politik steht, wo unsere Grundsätze sind, dass wir sie jederzeit einhalten und unter allen Bedingungen. Das finde ich richtig. Findet Diplomatie zu noch anderen Worten? Ich denke, was Diplomatie hinter sozusagen den Kameras tun kann, ist noch stärker aufzuzeigen, die Auswirkungen, die das, was geschieht, haben könnte, die großen Zusammenhänge aufzuzeigen und die Gefahr des Unterstützungsverlustes, die daraus resultieren kann, wenn solche Politik fortsetzt.
Haben wir wirklich noch so wenig Einfluss? Also wir beobachten jetzt gerade, dass die Amerikaner, dass auch Donald Trump sich da sehr zurückzieht, dass er gar nicht in Israel war, als er im Nahen Osten war, dass er Geschäfte mit den Saudis macht, dass er mit dem Iran jetzt ein neues Atomabkommen suchen will. Alles das kann Israel nicht gefallen. Sind wir dann die Letzten, die Israel noch an Israels Seite stehen?
Ich glaube, es zeigt noch mal, wie sehr wir von der US-Politik abhängig sind oder wie sehr wir uns daran orientieren. Wir haben jetzt die Reise gesehen von Donald Trump. Und er hat einerseits gesagt, dass die Intervention der USA in der Region alle gescheitert sind und er sich deshalb mehr oder weniger zurückziehen will. Und im gleichen Atemzug hat er gesagt, er möchte aber dann irgendwann in Gaza entwickeln und dort die Kontrolle übernehmen, was ja ein totaler Widerspruch ist. Und bislang haben die US-Präsidenten immer eine Vision gehabt für die Region. Und jetzt überlegt man, was eigentlich die Vision ist. Rückzug ist es offensichtlich nicht. Engagement im Gazastreifen, ist das die Vision? Und im Endeffekt, genau wie Sie es eben gezeigt haben, scheint die Vision der Deal zu sein. Also keine Vision, sondern der Deal, alleine gute Geschäfte zu machen, ist die Vision. Und das ist
aber
natürlich
außerhalb Israels.
Außerhalb Israels, genau. Außerhalb Israels, aber es zeigt für uns trotzdem, für uns als Partner, dass es extrem schwer ist, sich da aufzustellen, wenn wir nicht so richtig wissen, und nicht so richtig vorhersehen können, wie auch mit Blick auf Russland und Ukraine, was die USA eigentlich machen.
Aber ein Konflikt bleibt. Sie haben eher dafür plädiert, öffentliche Kritik. Ich habe dafür plädiert, dass wir mit den Verantwortlichen deutlich sprechen müssen, aber dass das nicht mit dem Megafon stattfindet. Und das ist aus meiner Sicht, haben auch eine andere Rolle, es ist auch völlig richtig, dass ein offener Dialog stattfindet. Aber die deutsche Außenpolitik muss die Frage beantworten, was sind unsere Möglichkeiten, etwas zu bewirken?
Und
es ist traurig zu sagen, und die sind relativ gering. Erstens ohnehin, zweitens ist Israel das angegriffene Land. Das Land ist traumatisiert. Die sagen, ja, das ist ja toll, da kommst du hier aus Deutschland an und erklärst uns die Sicherheitslage.
Gehört es nicht auch zu Ihrer Aufgabe zu sagen, dass dort ein Unrecht begangen wird?
Aber darum ist die Frage, glaube ich, ist es wichtig, das auch zu wissen, dass aus der Sicht des betroffenen, angegriffenen, traumatisierten Landes es erstmal eine psychologische Aufgabe ist, akzeptiert zu werden als der, der sich ernst Sorgen macht, ihr lauft möglicherweise in eine falsche, auch für euch fatale Richtung, die ihr einschlagt, aber militärisch. Und darum glaube ich, dass das Gespräch mit denen, nicht in der Öffentlichkeit, der Weg ist, den die deutsche Diplomatie, übrigens auch europäisch abgestimmt und gemeinsam nehmen sollte. Ein wirksamerer Weg. Der andere ist darstellungsintensiver, vielleicht auch applausgeneigter für die deutsche Öffentlichkeit, aber nicht effektiver, um die Situation zu beeinflussen.
Ich glaube, es geht nicht um Applaus, Herr Röttgen. Es geht darum, Unrecht wirklich darzustellen. Und Unrecht nicht nur in der Stille, in aller Stille anzusprechen. Es ist wichtig für die andere Seite, in dem Fall für die Palästinenser, für die Gaza-Seite, zu spüren, dass die Weltöffentlichkeit auch ihr Leid sieht. Und hier zu sagen, wir sprechen dieses aus unseren historischen Verpflichtungen nur in aller Stille an, es geht nicht.
Nein, das war nicht die historische Verpflichtung. Ich glaube, dass die historische Verpflichtung, zu der wir stehen, die wir bekunden, verbunden ist auch mit der Verpflichtung, unsere Sorgen, unsere Fragen, die sehr ernst sind und schwerwiegend sind, anzusprechen. Ich bin doch nicht für Stille und schon gar nicht das Beschweigen des Leids. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Rollen in einer Gesellschaft. Publizisten haben andere Rollen. Aber die europäische und deutsche Außenpolitik muss sich entscheiden, wie kann es gelingen, einen Einfluss auszuüben. Sie haben die amerikanische Politik beschrieben. Das ist ein Novum in der amerikanischen Nahostpolitik. Es hat es noch niemals gegeben seit dem Bestehen des Staates Israels, dass der amerikanische Präsident über Israel und den Kopf des Präsidenten hinweg, des israelischen Ministerpräsidenten hinweg, lauter Nahostpolitik macht. Direkte Verhandlungen mit Hamas, direkte Gespräche mit dem syrischen Machthaber, direkte Gespräche mit Iran, ohne Israel zu beteiligen.
Wir reden doch jetzt von Deutschland. Und diese Zuweisung, die Sie den Medien geben und der Öffentlichkeit zu sagen, die wirklich deutliche Kritik, die macht bitte ihr, die Medien, und die andere, das freundschaftliche Zureden, das machen wir als Politiker.
Das ist eine Verzerrung. Ich habe gesagt, die Freundschaft ist die Basis unseres Gesprächs. Die Politik muss entscheiden, die Aufgabe der Politik ist, etwas zu bewirken in dem Sinne, wie wir hier sprechen. Also Einfluss auszuüben. Und meine Abwägung bei dem ist, es ist nicht so schwer, es zu beschreiben und auch zu bewerten und zu verurteilen. Meine Abwägung ist, die Aufgabe der Politik ist, etwas zum Besseren zu bewirken. Eigentlich ein bisschen in dem Sinne, wie Sie bei Ukraine plädiert haben. Da haben Sie für diese Gespräche plädiert,
und ich glaube, wir sollten Unterstützung zu behalten. Unterstützung auch zu Hause zu behalten und bestimmt nicht mit dem Megafon.
Mit den USA, dass Sie
nicht mit dem Megafon, aber klar.
Verliert. Ja. Wir sind nicht so weit.
Ich habe verstanden, Sie werden dieses Unrecht, da sind sich ja alle einig, dass da ja auch auf der anderen Seite begangen wird, dass 2 Millionen Menschen seit 11 Wochen heute vielleicht anders, aber seit 11 Wochen keinen Zugang zu Lebensmitteln haben und zu Medikamenten, bezeichnen andere Menschen als Kriegsverbrechen. Ich habe verstanden, dass Sie das nicht tun wollen mit dem Megafon, aber was wird die deutsche Regierung tun, wenn Netanyahu sein Ziel wahrmacht und den Gazastreifen besetzen wird? Wie wird Deutschland damit umgehen?
Das sind ja nicht andere Menschen, die das sagen. Das ist der internationale Gerichtshof.
Das ist der internationale Gerichtshof. Das sind viele Juristen, die das sagen. Aber ich würde gerne wissen, wie Deutschland damit umgehen wird.
Das ist also
letzte Frage.
Wir haben zwei Aufgaben. Das eine ist, dass alle unsere Möglichkeiten zu nutzen, das Leid der Menschen abzustellen und die Ausweitung zu verhindern. Erstens, indem wir selber Hilfeleistungen anbieten. Zweitens, indem wir mit Israel sprechen, dass es seine Verantwortung auch wahrnehmen muss, die aus der faktischen Kontrolle des Gazastreifens resultiert, auch völkerrechtlich. Wenn Israel sich dafür entscheiden sollte, dieses Gebiet, das ja nicht israelisches Staatsgebiet ist, militärisch zu besetzen, etwas, was Israel über Jahre hinweg niemals tun wollte, wegen der Gefahren, wegen auch der rechtlichen Verantwortung, die damit einhergeht, dann ist das etwas, was für Israel gravierende Konsequenzen hat in der Sicherheitsvorsorge, in der Versorgungsverpflichtung, die damit einhergeht. Und darüber zu sprechen, ist das ein Weg, der
der zum Frieden führt und der für euch zur Sicherheit führt, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil auch der deutsch-israelischen Beziehung, darüber zu sprechen, zu fragen, schwerwiegende Fragen zu stellen und Einfluss darauf zu nehmen, dass es eine Friedensperspektive, eine Sicherheitsperspektive für Israel.
Das ist eine Art von moderatem Reden, das ich nicht akzeptiere. So beschwichtigen kann man es nicht machen.
Beschwichtigen, sonst ist die Frage der Einflussnahme.
Wir haben massive Völkerrechtsbrüche. Wir haben zu Recht haben wir bei Putin angeprangert, wie massiv das Ganze ist.
Aber ich finde die Umkehrung Ihrer Position jetzt in beiden Fällen interessant.
Es lohnt sich.
Wir haben Völkerrechtsbrüche massivster Art.
Mehrere Sendungen dazu zu machen, und das werden wir nachholen. An dieser Stelle müssen wir leider einen Punkt machen und geben direkt zu Jesse Wellmer. Zu den Tagesthemen, was habt ihr vor?
Karin, nicht nur mit der Außenpolitik ist auch Kanzler Merz gerade beschäftigt, sondern ihn besorgt auch die Arbeitsmoral der Beschäftigten in Deutschland. Und er findet, wir müssen wieder mehr arbeiten. Ob das der Weg sein kann, raus aus der Wirtschaftsflaute, das und mehr, jetzt gleich in den Tagesthemen.
Vielen Dank, Jesse. Ich wünsche dir eine schöne Arbeit jetzt gleich. Wir beenden unsere für heute. Ich danke sehr herzlich für die Diskussion, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause auch. Auf Wiedersehen, bis nächsten Sonntag.